Hallo und herzlich willkommen im Podcast vom ICF St. Gallen. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichernde Gedanken für deinen Alltag.
Im Sommer wachsen die Triebe, sie werden immer länger. Irgendwann werden sie gekappt, also wird der Spitz abgeschnitten, sonst werden sie nur lang und die Trauben entwickeln sich nicht richtig. Jetzt sind wir in dieser Phase, wir brauchen Photosynthese. Also das heißt, es wird Zucker gebildet durch die Blätter, durch die Sonne. Und das wird in der Traube eingelagert. Und man sagt immer, von Blüht 100 Tage und dann sind die Trauben reif. Also wir brauchen 100 Tage und das ist so ein guter Richtwert. Der funktioniert praktisch jedes Jahr. Wir nehmen die Blätter weg, dass die Trauben Luft haben, weil sonst können sie faul werden. Und wir warten eigentlich dann, bis die Trauben reif sind. Und die Trauben, die dann noch grün sind, die werden weggeschnitten, weil die kommen immer, die sind immer hinten nach. Die werden nicht reif miteinander. Und dann haben wir zwei Qualitätsunterschiede. Beim Farbumschlag werden die Trauben noch mal reduziert und wir möchten eine Menge von 900 Gramm pro Quadratmeter. Und die Trauben, die je süßer, je besser, aber es gibt auch eine Grenze, 100 Töchsli, das ist super. Also von 90 bis 100, das gibt die besten Weine.
So, jetzt. Wir waren bei einem Weinbauer, um das Gleichnis von Jesus ein bisschen besser zu verstehen. Weil wenn du in dieser Sprache von einem Winzer ein Gleichnis in der Bibel liest, ist immer noch die Frage, verstehst du auch die Sprache von einem Winzer? Darum waren wir bei einem Weinbauer und haben uns dort teachen lassen, was für Parallelen dass es immer gibt, auch in die Tiefe hinein von dem Gleichnis von Jesus, dass man den Weinstock und die Reben, dass man das Thema so richtig gut verstehen können. Wir sind am letzten Sonntag reingestiegen, am 1. Januar, also am ersten Sonntag in diesem Jahr, sind wir reingestiegen mit der Celebration. Und ich habe gehört, sie müssen anscheinend super gewesen sein. Ist Nebensache, dass ich predigt habe. Danke. Habt ihr gesehen, den Daumen? Zeig nochmal. Gut, ich sage das nur, damit du die Predigt noch anhören kannst, weil ich habe auch darüber geredet, wie du kannst wirklich ein fruchtbares 2017 haben in diesem Jahr. Also, wenn du sie nicht gehört hast, geh doch noch und los sie an. Heute geht es um das Thema Reife, aber ich will zum Einsteigen gerade nochmal den Bibelvers vorlesen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Das ist das, was Jesus uns weitergibt. Und als kurze Repetition, dass wir wissen, von was wir reden, wenn wir vom Weinstock und der Rebe reden, dann sehen wir auf dem Bild, der Weinstock ist der senkrechte Teil, das ist das alte Holz und nebendran wächst die Rebe raus, die jedes Jahr wieder neu aus dem alten Holz rauswächst. Und mich fasziniert das so, die Rebe, wie viel Investition, das da drin steckt, mir hat das völlig einen neuen Respekt am Wein gegenüber gegeben, weil schon nur bis einmal ein Weinstock anfängt Frucht zu bringen, geht es 3 Jahre, dann pflanzt einfach mal, wartest mal 3 Jahre und dann wartest noch mal ein paar Jahre, also man sagt so ab 10 bis 12 Jahren fangen dann die wirklich guten Trauben an wachsen, wo dann wirklich so der richtige gute Wein kommt. Also eine unglaubliche Geduld, die man braucht, um so richtig guten Wein können herstellen und was das so für Parallelen hat mit unserem Leben, schauen wir jetzt an. Es gibt verschiedene Stadien. Letzten Sonntag ist es um den Frühling gegangen, was im Frühling passiert mit dem Weinstock. Und heute schauen wir, was im Sommer passiert. Und im Sommer reifen die Trauben. Also die Trauben wachsen und wenn sie am Anfang sind von der Wachstumsphase, dann sehen sie ungefähr so aus. Genau, so grün und dann reifen sie. Und damit sie reifen, muss man warten. Im Frühling ist es eine schmerzhafte Phase, weil es wird beschnitten. Man muss Sachen loslassen, die einen belastet, die einen vielleicht trennen von Gott, wo man falsch Energie investiert. Und nach dieser schmerzhaften Phase kommt der Sommer. Und was macht man im Sommer? Warten. Wer wartet schon gern? Ich nicht. Aber ich habe gelernt, es gibt nicht nur ein passives Warten, wo man auf dem Stuhl sitzt und seine Füße aufhebt und wartet, bis Gott endlich mal ein Wunder tut, sondern es gibt auch ein aktives Warten, wo man auch sich kann im Warteprozess am Warten beteiligen. Und dort reifen wir. Dort reift unser Charakter. Und warum ist das Reifen so wichtig? Weil dort, wo wir einen ausgereiften Charakter haben, dort lassen wir uns nicht mehr so schnell hin und her werfen. Und das bringt es auch auf den Punkt in unserem Glauben an Jesus. Dort, wo wir einen gereiften Glauben haben, einen Glauben, der Hand und Füße hat, der schon viel durchgemacht hat, dann lassen wir uns nicht mehr so schnell verwirren, wenn jemand kommt und das erzählt oder das erzählt. Dann werden wir nicht mehr so schnell hin und her geworfen. Und Reife sieht man vielleicht manchmal erst auf den zweiten Blick. Für mich ist so ein Thema Leidenschaft. Es gibt verschiedene Arten von Leidenschaft. Es gibt die Leidenschaft, die oberflächlich fürs Auge sichtbar ist, wo du denkst, hey, wow, die Person ist leidenschaftlich, die hat immer ein Smile auf dem Gesicht, ist immer so voll parat, oder, wenn es um das Thema geht. Die ist einfach äußerlich sichtbar leidenschaftlich. Für Jesus zum Beispiel. Aber dann gibt es auch die Leidenschaft, wo man vielleicht ein zweites Mal muss herschauen, dass man sie entdeckt. Nämlich dort, wo Menschen schon Jahre mit Gott unterwegs sind und wo sie sich an Gott festklammert haben, auch wo es keinen Sinn gemacht hat. Und wo sie Gott nicht losgelassen haben, auch wo es schwierig geworden ist. Und wo sie Gott an immer noch nicht losgelassen haben, wo es noch schwieriger geworden ist, wo sie verbunden geblieben sind mit ihrem Weinstock, obwohl es keinen Sinn gemacht hat und schwierig war. Und das ist eine Leidenschaft, die du nur siehst, wenn du etwas neuer heranschaust. Und darum, wenn ein Mensch jetzt nicht gerade für Jesus so Judi Hui, tu ihm kein Unrecht, indem du ihn gerade verurteilst. Weil du hast keine Ahnung, was die Person durchmacht und was sie schon durchgemacht hat und an welchem Punkt sie steht und an welchem Punkt sie erst stehen wird, wenn sie durch den Prozess durch ist. Weil dort, wo wir warten, wird meistens unser Charakter geschliffen und gereift. Also es gibt so Sachen, die erstaunlicherweise wie eine Wartezeit brauchen, dass Gott sie rausholen kann in unserem Leben. Es ist, wie wenn sie in uns drin schlummern würden, aber nur das Warten kann es rausbringen in unserem Leben. Und ich glaube, wenn Gott eine andere Möglichkeit hätte, dann würde er es auf eine andere Art auch vorbringen. Aber nehmen wir jetzt mal an, du musst auf einen Job warten, auf eine Arbeitsstelle. Wer bist du dann, während dem Warten, bis du wieder einen Arbeitsvertrag hast, bis du morgen wieder arbeiten kannst? Wer bist du ohne Arbeit? wer bist du denn? Was macht dich aus? Oder wenn du auf einen Partner wartest, wer bist du, wenn du alleine bist? Und diese Frage, wer bist du, wenn du alleine bist, beantwortest du lieber, bevor du in eine Beziehung hineinkommst. Weil wir Menschen sind Meister im Chamäleon sein. Weil du merkst, was dein Partner gern hat, was er nicht gern hat, passest dich an und vielleicht, wenn du extrem bist, verbeugst dich so fest, dass der Person so gut gefällt, dass nach ein paar Jahren Ehe tätschst du den Nuki raus und sagst, ich kann gar nie mich selber sein in unserer Ehe. Aber vielleicht hat es ja damit zu tun, dass du gar nicht gewusst hast, wer du bist, bevor du geheiratet hast. Meine Frau und ich haben beide eine ähnliche Geschichte gehabt. Wir sind beide von Beziehung zu Beziehung gumpet. Und dann haben wir einander kennengelernt und dann haben wir gesagt, diesen Fehler wollen wir nicht mehr länger machen. Wir wollen zuerst wissen, wer wir sind in der Wartezeit. Und darum haben wir uns entschieden, 9 Monate uns einfach nur kennenzulernen. Kein Händchen heben, kein Küsschen, kein Streicheln, kein alleinigen Ausgang gehen. Immer nur mit den Kollegen oder sonst auf eine andere Art, aber immer in der Gemeinschaft zusammen sein. Und in dieser Zeit, ich sage dir es, nach den ersten drei Wochen, habe ich gedacht, was bin ich für ein Double? Oder so hat es mich zu meiner jetzigen Frau gezogen. So. Oh. Und ich habe gedacht, nein, jetzt muss ich noch mal über 8 Monate auf sie warten. Und ich sage das, in dieser Wartezeit hat Gott unsere Charaktere geschliffen und ein Fundament für unsere Ehe gelegt, wo wir heute noch davon zehren, wenn wir durch schwierige Zeiten durchgehen. Und was im Moment vom Warten schwierig ist und fast nicht zum Aushalten, das wird sich später in deinem Leben auszahlen. Also probier vielleicht mal eine Wartezeit auch ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu sehen. Oder wenn du auf ein Wunder wartest, wer bist du dann, wenn Gott so weit weg scheint? Wer bist du dann, wenn Gott nicht gerade jedes Gebet so erhört, wie du erwartest und wie du gerne hättest? Wer bist du? Was ist dein Charakter? Was zeichnet dich aus? Das ist so wie bei einem guten Wein, oder? Ein guter Wein, haben wir gehört im Film, macht auch Ochsengrad aus. Und Ochsengrad, das ist, kommt aus dem Fruchtzucker, der im Wein drinnen ist. Und ich habe mal so einen Crashkurs gehabt im Wein degustieren. Und jetzt brauche ich noch jemanden, der mir dabei hilft. Christian, kommst du? Geben einen herzlichen Applaus, Christian. 2 Laien. Also du bist auch ein Weindegustationsleien, oder?
Nein, ich bin Vollprofi.
Gut. Also Profis speuzen den Wein wieder raus nach dem Probieren, einfach so, dass du das weißt. Profi bin ich jetzt. Ah, okay, gut. Also man muss zuerst mal die Farbe anschauen. Dunkle Farbe, helle Farbe, oder? Sagt immer etwas aus darüber, keine Ahnung mehr was. Dann kannst du schauen, wenn du so schwingst, wie er am inwendig am Glas runterläuft, jetzt müssen noch die Gläser noch ein bisschen sauberer sein, gell? Und dann würden wir auch sehen, dass es so Kielenfenster gibt. Und wenn die Kielenfenster in sich zusammengehen und die Tröpfe dort inwendig langsam runterlaufen, dann ist es ein schwerer Wein. Und wenn es schnell runterlaufen, ist es eher ein leichterer Wein. Und dann kann man auch mit der Nase, das eine ist mit der Nase schmecken. Wie schmeckt er?
Schwer.
Und dann kannst du ihn ins Maul nehmen. Klingt wie ein Profi, gell?
Ja, ja.
Schmeckt er dir? Tipptopp. Wie? Also, dann nimmst du das mit am Platz, darfst du es noch austrinken. Der Mann hat es schon gut, hä? Und wenn du ein Wein degustierst, dann schaust du auf den Charakter des Weins. Gefällt dir der Charakter des Weins? Die einen Leute haben eher diese Art von Wein gern, andere eher lieber diesen Charakter. Aber der Charakter wird stark definiert durch das, wie eben die Trauben gereift sind in ihrem Reifeprozess. Und genau so ist es in unserem Leben. Unser Charakter ist von dem abhängig, wie wir gereift sind, wie wir reifen in unserem Leben. Und gehen wir durch den Reifeprozess durch oder schauen wir, dass wir möglichst viel so Reifeprozess irgendwie umgehen können. Aber wenn du im Reifeprozess drin bist, dann freu dich, weil Gott macht dir einen super guten, genialen Charakter. Also, was macht Gott in dieser aktiven Wartezeit vom Sommer? Er pflegt die Reben und Trauben. Also Gott, der Weingärtner, geht durch dein Leben, wo der Weingarten ist, geht er durch und er schaut ganz genau alles links und rechts an und untersucht es und kontrolliert es. Weil du bist ihm wichtig und er will, dass du Frucht bringen kannst. Er will, dass es dir gut geht, dass du ein furchtbar fruchtbares Leben hast. Und darum geht er durch den Weingarten und pflegt alles. Im Galater 6,9 heißt: Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Und das ist genau das, wo Jesus sagt, oder wenn er meint, wenn er sagt, hey, bleibt fest mit dem Vater verbunden, bleibt fest verbunden und geht nicht weg von ihm. Und wenn wir das machen, dann sehen wir, wie eben der Weinbauer uns pflegt. Er macht das, er pflegt die Reben durch einerseits Entlauben. Also obwohl die Blätter so wichtig sind, oder eben genau darum, weil sie so wichtig sind, zum die Sonne aufnehmen und mit der Photosynthese das Sonnenlicht in den Fruchtzucker umzuwandeln, der nachher dann in die Trauben reingepumpt wird, muss man die Blätter rausschneiden, die zu viel Schatten spenden. Für mich ist das ein Bild vom Ausgestrecktsein, oder so Blätter ausstrecken, dass Gott mich erfüllen kann und dass er zum Ziel kommen kann mit meinem Leben. Das ist das Gegenteil von dem. Wie würdest du deine Position beschreiben, im Moment, in deiner Beziehung mit deinem Jesus? Bist du ausgestreckt? Auf Empfang? Oder eher zusammengewurschtelt? Also das Entlauben ist das eine, er tut die überflüssigen Blätter wegschneiden, damit auch kein Grauschimmel und möglichst viel Sonne herkommt. Dann durch das Entfernen von der kleinen Fruchtstand, also dort, wo die hinten nachkommen, schneidet er ab. Weil er will nicht gute Frucht und ein bisschen weniger gute Frucht, sondern er will nur gute Frucht. Gott sucht immer gute Frucht. Und darum schneidet er die Sachen ab, die dieser guten Frucht im Weg stehen. Das sind Sachen, die wir oft denken, Gott, wieso machst du das? Macht ja keinen Sinn. Aber für ihn macht es Sinn, weil er genau weiss, unter welchen Umständen du und ich am meisten und am besten Frucht bringen. Dann durch das Anbinden und Stützen der Reben, weil natürlich die Trauben immer grösser und schwerer werden, müssen die auch gestützt werden. Und darum stützt dich Gott, dass du nicht brichst. Und er unternimmt Massnahmen gegen Schädlinge. Verschiedenste Arten von Schädlingen. Das ist für mich so Schädling, das ist für mich Sinnbild für den Teufel. Der Teufel ist grundsätzlich der Feind von allem, was Gott gemacht hat. Und es ist eine falsche Überzeugung, wenn wir das Gefühl haben, der Teufel ist nur hinter den Christen her. Weil Gott hat ja nicht nur Christen gemacht. Gott hat jeden Menschen gemacht. Der Teufel ist grundsätzlich hinter dem Leben her. Er will Leben zerstören und kaputt machen. Christen, Nichtchristen, alle Menschen. Und wir lesen im 2. Korinther 2,11, denn wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Also wenn wir wissen, wie der Teufel, wenn der Teufel uns angreift, in welchen Situationen und wie er es macht, dann können wir uns wappnen. Wenn wir so die Einfallstore kennen, dann können wir uns dagegen wappnen. Und das ist das, was das für mich die Schädlingsbekämpfung ist. Zum Beispiel der Mehltau bei den Reben. Der Mehltau, das ist für mich im übertragenen Sinn die Enttäuschung. Und der Mehltau wird vorgebeugt durch Spritzen von der Traube. Und wenn ich mich vorbereite und in dieser Gegenwart von Gott auftanke, dann werde ich auch besser können mit Enttäuschungen umgehen. Manchmal haben wir das Gefühl als Christen, oder wir dürfen nicht enttäuscht sein. Aber das stimmt nicht, weil Enttäuschungen gehören zum Leben. Jeder Mensch, der lebt, wird enttäuscht. Die Frage ist nur, wie wir mit Enttäuschungen umgehen. Und bei der Enttäuschung ist immer wichtig, dass man in dem rechten Moment den Ausstieg findet. Weil sonst kommen wir in so eine Enttäuschungsspirale rein. Und am Schluss haben wir nur noch das Gefühl, Gott ist gegen uns und er meint es nicht gut mit uns. Und er macht ja eh nicht, wir sind ihm eh nicht wichtig. Macht ja eh nicht, was wir wollen. Ich habe gerade gestern so eine Enttäuschung erlebt. Und zwar haben wir im Glauben vor ein paar Wochen unsere Kinder angemeldet für den Skikurs vom Skiclub Gossau im Kronberg. Wieso im Glauben? Weil du weißt nie, hat es Schnee oder hat es keinen Schnee. Und jetzt kommt der Schnee. Gerade rechtzeitig. Oder? Und ich freue mich. Wir gehen dann Skikurs. Hole die Ski aus dem Keller. Hole Kantenschleifer aus dem Keller, schleife die Kanten der Ski von meinen Kindern, wachse die Ski von meinen Kindern, voller Erwartung, kommt erst, sagt Papi, ich habe Kopfweh. Nein, nein. Das meinst du nur. Und schleife die Kanten gerade noch mehr, oder? Im Glauben, weil wer vorbereitet ist, dann muss ja Gott einfach. Schlussendlich alle krank, inklusive meiner Frau. Und den Samstag einfach kein Skifahren. Und ich denke, hey, nein, was läuft eigentlich? Ich war so enttäuscht. Ich habe mit meiner Frau meine Enttäuschung geteilt und dann haben wir die Enttäuschung zu Jesus gebracht. Und obwohl wir es nicht verstanden haben, haben wir gesagt, ja Jesus, zeig du uns deine Pläne für den Tag. Und das ist genau das Problem. Wenn wir die Enttäuschung nicht ans Kreuz bringen und nicht los, lönnt, dann sind wir nicht offen für das, was Gott sonst noch machen kann. Dann sehen wir nur das eine Ding, das nicht in Erfüllung gegangen ist. Und lassen uns das ganze Leben versauen, weil wir sehen keine anderen Optionen mehr. Wenn du enttäuscht bist, bring deine Enttäuschung ans Kreuz und frag deinen Jesus, was sind deine Pläne für meinen Tag? Dann der nächste Schädling, das sind die Vögel, weil die Vögel haben Hunger. Und die Vögel wollen Trauben essen. Und die Vögel sind für mich ein Sinnbild von schlechten Gedanken. Weil der Teufel probiert immer wieder über schlechte Gedanken in unser Hirn Einfluss zu nehmen, dass wir dann auch anfangen, uns dementsprechend zu verhalten. Ich habe einen guten Satz gehört, dass du kannst die Vögel nicht daran hindern, dass sie dir ab und zu um den Kopf herumkreisen. Aber du kannst die Vögel daran hindern, dass sie dir ein Nest auf dem Kopf bauen. Und stell dir vor, du wirst so mit einem Vogelnest auf dem Grind rumlaufen. Und alle, die dir begegnen, so, hä, was bist denn du für einen? Aber manchmal haben wir so ein Vogelnest auf dem Kopf, weil wir, und wir merken es gar nicht, weil wir zugelassen haben, dass die schlechten Gedanken sich festsetzen und wir geprägt sind und auch unsere Handlungen geprägt sind von den schlechten Gedanken, die in unser Leben hineingekommen sind. Aber es gibt Möglichkeiten. Der Weinbauer hat so ein ganz cooles Gadget. Es ist eine Gaskanone. Sie tätscht so richtig laut. Boom! Und verschreckt die Vögel. Du bist von Gott eingesetzt über deine Gedanken. Du hast Autorität über Gedanken. Manchmal brauchst du vielleicht die Hilfe von jemand anderem, der dir wieder hilft, auf gute Gedanken zu kommen. Oder von der Bibel, wo du Gottes Wort hörst und wieder deine Gedanken kannst ausrichten auf ihn. Vom Heiligen Geist, wo er deine Gedanken kann in die richtige Richtung lenken. Aber du bist der, der die Entscheidungen trifft. Und du bist deinen Gedanken nicht ausgeliefert. Lass es ab und zu klopfen, dass die Vögel davon fliegen wieder. Dann das dritte Einfallstor ist der Schädling von der Rablus. Steht für mich für Müdigkeit. Ich meine die Art von Müdigkeit, wo du nach einem Highlight hast, wo du einen Erfolg gehabt hast, wo du so richtig aufpumpet und happy und fröhlich bist und nachher bist du wieder alleine. Vielleicht nach einem Camp. Camp-Loch. Oder nach der Christmas Experience, oder? Deine Kollegen sind gekommen, die Familie ist gekommen, Leute haben sich bekehrt und dann bist du wieder alleine, zu Hause. Oder sonst auch ein Erfolg im Arbeitsleben oder wo auch immer. Und es ist so der Moment, wo du müde wirst, nachlässt, denkst jetzt mal etwas Gutes für mich und ausschnaufst. Und interessant ist, dass der Teufel in der Bibel beschrieben wird als Schlange. Und wie tötet eine Schlange ihre Opfer? Eine Würgeschlange wickelt sich um ihr Opfer herum, um ein Zebra, um einen Mensch, um was auch immer, und nimmt den Körper in Würgegriff. Aber wegen dem stirbt das Teil noch nicht. Aber irgendwann musst du ja wieder Luft holen. Und das kannst du Luft holen, musst du ausschnaufen. Und wenn du schnaufst, zieht die Schlange ihren Würgegriff enger. Und hol dann einmal Luft, wenn dein Brustkorb zusammengedrückt ist. Geht nicht. Gibt es Situationen in deinem Leben, wo du merkst, du kommst aus einem Highlight raus, in ein Vakuum, du gehst in die Sünde und der Teufel probiert so richtig, die Luft abzudrücken. Das Leben auszusaugen. Weil das ist genau das, was die Rablus macht. Sie saugt das Leben aus der Rebe raus. Sie ist ein Schmarotzer. Und so kann die ganze Rebe kaputt gehen. Aus dem Grund ist in der Schweiz meldepflichtig, wenn ein Weinbauer einen Rablusbefall hat. Warum? Damit man Massnahmen ergreifen kann und dass es sich nicht ausbreitet. Also dann, wenn Sünde in dein Leben hineinkommt, das ist meldepflichtig. Warum? Dass du Massnahmen ergreifen kannst und es sich nicht ausbreiten kann. An einer vertrauten Person hergehen und sagen, hey, ich bin auf die Fresse gefallen. Es tut mir leid. Herr, vergib mir. Und der Zeuge, der dabei ist, kann sagen, ja, ich habe es gehört. Du hast es bekannt. Es ist nicht mehr an der Dunkelheit, es ist am Licht. Wir haben Massnahmen ergriffen, es kann sich nicht mehr länger ausbreiten. Und es gibt eine Variante, wie man die Rablus bekämpfen kann. Und zwar ist das, indem man Edeltraubensorten auf den Weinstock aufpfropft. Und die Edeltraubensorten, die sind resistent gegen die Rablus. Das erinnert mich daran an eine neue Identität. Weil dann, wenn ich eine neue Identität habe, wenn ich weiß, wer ich bin in Jesus, wenn ich weiß, was Gott über mich sagt, dann werde ich resistent gegen die Sünde. Das heisst nicht, dass ich nicht mehr sündige, aber das bedeutet, dass wenn ich sündige, verstehe ich, es ist nur noch wie Staub an meinen Füßen. Und ich kann jederzeit wieder zu Jesus gehen und von ihm meine Füße waschen lassen. Und ich sage, Herr, vergib mir. Weil es ist nicht meine Identität, wenn ich Fehler mache. Meine Identität ist es, dass mich vergeben ist. Weil das ist das, was Jesus sagt. Also, durch die Verbindung zum himmlischen Vater komme ich eine neue Identität über. Darum sagt Jesus, bleib so fest mit mir verbunden und lass mich nicht los. Weil durch diese Verbindung kommst du eine neue Identität über. Und ich möchte euch das schnell aufzeigen, beziehungsweise aufzeichnen. Oft haben wir das Gefühl, und ich habe gerade auch diese Woche wieder mit einem jungen Mann geredet, dass eigentlich das Christsein bedeutet, ein guter Mensch zu sein. Und ich habe diese Woche jemandem erklärt, dass das schon schön ist, ein guter Mensch zu sein. aber es bringt dich noch lange nicht näher zu Gott, geschweige denn in den Himmel. Und er sagt, jetzt musst du aber aufhören. Weil ich bin evangelisch erzogen worden, sagt er zu mir. Und mir ist das die ganze Zeit gesagt worden. Du musst ein guter Mensch sein. Dann sage ich ihm, es ist nichts falsch, um ein guter Mensch zu sein. Aber deine Identität kommt von Gott und dass du ein Gratis-Ticket in den Himmel bekommst, das ist ein Geschenk. Und das Geschenk, zu dem kannst du nichts beitragen. Das musst du einfach wie an Weihnachten auspacken und dich darauf freuen und sagen, Jesus, danke! Und manchmal haben wir Christen ein bisschen eine komische Vorstellung und sind ein bisschen verwirrt und haben das Gefühl, wenn wir Sachen besser machen, wenn wir Gott gehorsam sind, dann sind wir näher bei Gott. Aber Identität kommt nicht aus unseren Taten, sondern von unserem Vater im Himmel. Er ist der, der sagt, wer du bist. Er gibt dir Zuspruch. Durch deinen Vater im Himmel wird deine Identität gefestigt. Und das wiederum führt voilà. Gehorsam. Der Zuspruch von deinem himmlischen Vater verändert dein Herz und dein Leben mit seiner göttlichen Identität und aus dem heraus werden deine Taten folgen. Aus dem heraus bist du befreit, um das Gute zu tun. Und das ist die richtige Reihenfolge im Dreieck. Und ich habe das dem jungen Mann erklärt und er hat so grosse Augen gemacht. Er hat so einen richtigen Erkenntnismoment gehabt. Ich habe gedacht, wow, endlich sagt es mal jemand. Schau, die Frage ist nicht, was machst du, sondern die Frage ist, wer bist du in Jesus? Und für diese Identität möchte ich dir jetzt einfach ein paar Bibelverse zeigen und was sie aussagen über deine Identität und lass das in dein Herz hineinsinken. Probier es so richtig aufzuzogen. In Jesus bin ich ein Kind von Gott. In Jesus bin ich gerecht. Nicht durch deine Taten, wegen Jesus. In Jesus bist du geliebt. Angenommen, er ist für dich. In Jesus bist du ein Freund Gottes. In Jesus bist du ein Überwinder. Du bist nicht ausgeliefert, du bist ein Überwinder. In Jesus bist du eine Wohnung vom Heiligen Geist, also Kraft von Gott. Die ist nicht irgendwo, sondern die wohnt in dir, wenn du in Jesus bist. In Jesus bist du tot für die Sünde. Tot für die Sünde. In Jesus bist du ein wichtiger Teil von Gottes Familie. Nicht irgendein Teil, sondern ein wichtiger Teil. In Jesus bist du stark. In Jesus bist du ein Erbe. In Jesus bist du geheilt. In Jesus bist du Himmelsbürger. Du bist nur Aufenthalter auf dem Planet Erde. Sozusagen Wochenendaufenthalter vielleicht. Aber dein Bürgerort ist der Himmel. In Jesus bist du freigesetzt und in Jesus bist du ein Botschafter. Also Jesus sagt, bleibt fest mit mir verbunden und dann wird all das wird sich festsetzen, wird zu deiner Identität, wird zu dieser neuen Schöpfung, zu dem neuen Mensch, als der Gott dich gedacht hat. Und das braucht eine ganze Portion Demut, um das annehmen und zu sagen, okay Gott, ich glaube das. Ich habe es zwar nicht verdient, aber ich glaube es. Und der Moment, wo diese Sachen von unserem Kopf in unser Herz reinrutschen, der Moment ist dort, wo wir eine neue Identität bekommen und das passiert durchs Reifwerden. Meistens braucht es Zeiten vom Warten, dass diese Wahrheiten von unserem Kopf ins Herz hineinrutschen. Und darum verachte bitte die Zeiten vom Warten nicht, sondern wart aktiv. Lass dich pflegen in dieser Zeit vom Warten, weil es ist die Zeit, wo du ready wirst für die Ernte. Und wenn du wartest, wartest du eben nicht wirklich. Und das ist auch das, was wir im nächsten Song hören. Wenn du wartest, wartest du nicht wirklich, weil der Himmel lebt in dir. Du hast eine andere Perspektive. Du darfst während dem Song, den die Band singt, mitsingen, du darfst aufstehen, du darfst sitzen bleiben. Aber lass einfach die Worte und den Text zu deinem Herz reden.
Falls du Fragen hast oder Gebet willst in Anspruch nehmen, melde dich doch einfach unter info@icf-sg.ch und wir werden gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Natürlich würden wir dich auch gerne in einer von unseren Celebrations persönlich begrüßen. Dazu findest du Informationen unter www.icf-sg.ch.